Deutschlandfunk. Der Tag.
Jeder, der Kinder hat oder sich selbst noch an seine Kindheit erinnert, weiß es, Langeweile fördert die Kreativität. Das merken die meisten wahrscheinlich alleine daran, dass sie gerade über diverse Kanäle unzählige, meist witzige Filmchen und Bilderchen zur Quarantäne bekommen. Das Internet läuft gerade zur Hochform auf. Mein persönliches Highlight ist übrigens dieses WhatsApp-Audio mit dem Titel 13. Tag zu Hause eingeschlossen, habe eine Flöte gefunden. Kann ich mich den ganzen Tag drüber totlachen. Aber das war es auch schon mit dem lustigen Teil dieses Podcasts. Dieser Lockdown ist mangels besserer Alternativen wohl notwendig, aber natürlich alles andere als gut. Wir sprechen heute mit dem Vorsitzenden der Tafeln, welche Probleme die derzeit aufgrund der Corona-Krise haben. Außerdem erklärt uns unser Korrespondent in Rom, warum in Italien der deutschen Hass gerade Hochkonjunktur hat. Und Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio sagt uns, ob die AfD eher vor einer Spaltung steht oder Jörg Meuthen eher vor dem Aus bei der AfD. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 2.4.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Klopapier ist in Supermärkten zur heißen Ware geworden, aber auch bei Nudeln wird die Auswahl von Mal zu Mal spärlicher und einige andere Artikel kriegt man auch nur noch mit Glück. Wenn die Supermärkte leer gekauft werden, dann betrifft das auch die Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Denn die bekommen ihre Ware natürlich, vor allem als Spenden, von den Supermärkten. Aber die Tafeln haben noch mit anderen Problemen zu kämpfen durch die Corona-Krise. Deswegen habe ich Jochen Brühl angerufen. Er ist der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland und hat den Gesamtüberblick über die Lage. Guten Tag, Herr Brühl.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Brühl, die Corona-Krise führt zu einer Wirtschaftskrise und damit auch zu mehr Bedürftigen. Das liegt in der Natur der Sache. Heißt das auch, es kommen mehr Menschen zu Ihnen derzeit?
Es geht ja vor allen Dingen auch erstmal um die, die sowieso schon zu uns kommen und deren Zugang zu den Tafeln jetzt eingeschränkt ist. Es gibt Tafeln, die können aufgrund ihrer spezifischen Situation gerade nicht geöffnet sein. Andere haben ganz andere Angebote, manche Lieferservice, manche verschicken Sachen per Post. Wobei es natürlich auch schwierig ist, weil wir nicht alle Menschen erreichen können, weil wir nicht von allen zum Beispiel Adressen haben.
Die können nicht geöffnet sein. Welche Tafeln sind das? Warum können die nicht öffnen gerade?
Weil die räumlichen Bedingungen zum Beispiel erschwert sind, um den Abstand einzuhalten, der erforderlich ist, weil vielleicht auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu der Risikogruppe gehören, aber auch Nutzerinnen und Nutzer zu schützen sind und die Abstandsregelungen dann wirklich nicht umgesetzt werden können. Und Sicherheit geht natürlich immer vor. Und weil natürlich auch Angebote da sind von jungen Menschen, die helfen wollen, aber die müssen ja auch eingewiesen werden. Dem muss man auch zeigen, wie das geht. Da geht es um Hygienestandards, da geht es um Kühlketteneinhaltung und so weiter und so fort. Das ist sehr komplex und die Situation hat uns ja alle eigentlich so überrollt, dass wir jetzt gerade versuchen, das in den Griff zu kriegen. Es gibt Tafeln, die haben geschlossen, die jetzt wieder öffnen und andere, die geöffnet hatten, die jetzt gerade schließen. Also das ist ein sehr dynamischer Prozess.
Da haben Sie jetzt schon ganz schön viel in den Raum geworfen, was ich jetzt versuche, mit Ihnen alles aufzunehmen. Fangen wir mal an. Sie haben die Helfer angesprochen. Das sind häufig ehrenamtlich, sind oftmals Rentner, weil die ja normalerweise Zeit haben. Sie haben es gesagt, die gehören eben dann häufig auch zu den Corona-Risikogruppen. Das heißt, Ihnen bleiben jetzt im Moment Helfer weg.
Das ist kann ich so nicht bestätigen. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben 10% unserer Helferinnen und Helfer sind hauptamtlich oder in irgendeiner Weise Teilzeitbeschäftigte oder bestimmte Fördermaßnahmen. Die anderen sind natürlich, wie das Ehrenamt insgesamt, alt im Sinne von, das ist nach der Berufstätigkeit in der Regel möglich, so ein regelmäßiges Angebot anzubieten. Und dann sind wir natürlich sehr schnell bei der Risikogruppe. Es gibt natürlich auch viele junge Leute oder Menschen, die sich engagieren bei den Tafeln. Aber die tagtäglich da stehen und Waren ausgeben an Menschen, die zu uns kommen, das sind in der Regel Rentnerinnen und Rentner. Wobei die sehr kreativ sind. Die haben Lösungen gefunden an Städten, wo man gedacht hat, das funktioniert nicht, aber das funktioniert dann doch, weil sie sich eben halt mit Menschen zusammengetan haben, vernetzt haben und das überlegt haben, was geht. Nochmal, was mir wichtig ist, weil das in der Diskussion immer wieder rauskommt, das ist nicht an allen Stellen möglich und zwar deshalb, weil die räumlichen oder auch die finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben sind.
Und was machen Sie an diesen Stellen, wo es nicht möglich ist?
da müssen wir schließen. Wir sind ja ein freiwilliges Angebot. Wir sind keine staatlich verlässliche Größe, sondern wir sind ein freiwilliges Angebot. Darunter leiden die Ehrenamtlichen dann oft sehr, weil sie merken, dass der Bedarf ja gerade für die Menschen, die auch in normalen Zeiten schon in schwierigen Lebenssituationen sind, herausfordernd sind, jetzt natürlich noch mehr im Fokus stehen, weil sie zum Hamstern kein Geld haben oder auch keinen Platz haben und Tafeln ja oft die Waren kriegen, die am Ende des Abends übrig sind. Und da sehen wir, wenn wir durch die Discounter laufen, dass das jetzt nicht so üppig bestückt mehr ist. Das heißt, die, die sowieso schon zu wenig haben, fallen dann oft auch hinten runter.
Das heißt, Sie bekommen auch zurzeit weniger Ware von den Supermärkten, einfach weil die leer gekauft sind?
Das ist unterschiedlich. Wir haben auch Gebiete, das zeigt nochmal diesen dynamischen Prozess. Wir haben auf der einen Seite weniger, weil natürlich mehr Leute jetzt zu Hause sind. Das sind nicht nur die Hamsterkäufer, sondern das sind natürlich auch Leute, die aufgrund dieses Gebotes der Behörden, der Regierung sinnvollerweise zu Hause bleiben, sich dann zu Hause verpflegen, nicht in Kantinen leben, nicht in Kantinen essen können, nicht in Restaurants essen, die verpflegen sich zu Hause. Das ist übrigens auch ein Problem für die Menschen, die zu uns kommen, weil von den Betroffenen auch bei alleinerziehenden Kindern ja normalerweise in der Kita essen würden oder vielleicht auch in Schulen. Das passiert jetzt gerade auch nicht.
Das heißt, sie brauchen noch mehr.
Die brauchen dann auch noch mehr. Und die Frage ist, manchmal können wir es nicht verteilen, weil die Helferinnen und Helfer nicht da sind. Manchmal ist zu wenig da. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Und deshalb sind wir auch von der Tafel Deutschland natürlich auch gefordert, das zu koordinieren mit den Landesverbänden zusammen. Dort, wo es sinnvoll ist, Lebensmittel zu akquirieren und auf der anderen Seite dort auch sinnvoll zu verteilen, wo diese Lebensmittel halt da ist, da sind. Das ist eine große Herausforderung, aber das machen diese Menschen, die bei uns helfen, großartig.
Wie machen Sie das?
Ja, das, wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Das ist zum Beispiel draußen vor der Tür. Das ist im Freien, werden Tüten hingestellt oder da werden Zettel an Kartons geklebt, wo der Name draufsteht, der Familie, die dann kontaktlos diese Lebensmittel abholen. Es gibt Tafeln, die Adressen haben von ihren Kundinnen und Kunden und dann per Post Lebensmittel wie Kaffee, Nudeln, Reis an Familien verschicken über Paketdienste. Es gibt aber auch die Möglichkeit über Lieferservice, das heißt junge Menschen oder ältere Menschen, die vorgepackte Tüten oder halt auch Päckchen vorm Häuser oder Wohnungen abgeben, wo Menschen wohnen, die zu den Tafeln kommen, um so die Menschen mit Lebensmitteln zu unterstützen, die sich das auch in normalen Zeiten manchmal schwerlich leisten können.
Also diese 2 Wochen haben wir jetzt knapp Lockdown, die erzeugen logischerweise viele Probleme, aber so wie Sie das schildern, erzeugt es auch viel Kreativität im Umgang mit diesen Problemen und auch Solidarität?
Auch wiederum Jein. Ich sag mal ein Beispiel. Tafeln sind ja für die Menschen, die zu uns kommen, nicht nur reine Lebensmittelausgabe, sondern die Menschen, die zu uns kommen, erleben ja Tafeln auch als Begegnungsorte. Wenn wir beide uns treffen wollen, verabreden wir uns in irgendeiner Stadt, sagen, wir trinken zusammen Kaffee. Das ist für viele unserer Menschen, Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, nicht möglich. Das heißt, diese Vereinsamung, die diese Menschen im normalen Alltag schon erleben, die erleben die gerade noch viel mehr. Das macht es für Tafelhelferinnen und Helfer sehr schwierig. Also Tafeln sind ja keine reine Unterstützung mit Lebensmitteln, sondern Tafeln hat eine Menschengruppe im Blick, Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende, Menschen, die an vielen Stellen kleine Jobs haben, die trotzdem Unterstützung von der Tafel in Anspruch nehmen, die natürlich jetzt in einer besonders herausgeforderten Situation sind, weil das, was die Tafel auch für sie ist, nämlich ein Ort der Begegnung, soziale Kontakte, jetzt gerade komplett wegfällt. Und das zeigt auch, dass es ein hohes Maß an Solidarität gibt und gleichzeitig für diese Menschen in der Besonderheit und der Komplexität des Tafelangebotes natürlich viele Faktoren gibt, die jetzt für sie wegfallen, die eigentlich wichtig wären, die sie bräuchten. Und da machen wir uns natürlich Gedanken, weil das Thema Einsamkeit ist bei dem Personenkreis, den wir unterstützen, natürlich groß vorhanden.
Mhm. Und wenn Sie sich Gedanken machen, haben Sie da irgendwelche Lösungen, Ideen, wie Sie ja in diesem Punkt helfen können?
Also das ist natürlich nur ein Angebot und Tafeln machen ja das offensichtlich, was das Offensichtliche ist. Also ja. Ich habe die letzten Tage bin ich gefragt worden, ja, das sind ja keine systemrelevanten Menschen. Für mich sind alle Menschen systemrelevant und das bezieht sich nicht nur auf Menschen in Deutschland, sondern auch überall woanders auf der Welt, worüber man sich durchaus in der jetzigen Situation auch nochmal Gedanken machen müsste. Ich glaube, dass wir gucken müssen, dass uns so eine Krise, die uns normalen Menschen, die vielleicht in Häusern leben mit Garten und was weiß ich, schon herausfordernd ist, wie viel mehr es für Menschen eine Belastung ist, die jetzt gerade im normalen Leben schon zu wenig haben und jetzt nochmal besonders gebeutelt sind. Und ich glaube, dass wir daraus Konsequenzen ziehen müssen. Wir haben das ja auch der Bundesregierung geschrieben, dass man diese Menschen im Blick haben muss, auch sie unterstützen muss und auch für sie einen Schirm aufspannen muss, dass sie abgesichert sind. Und das Zweite ist auch, solche Organisationen, die sich niedrigschwellig um solche Menschen kümmern, auch an so einer Stelle nicht aus dem Blick zu verlieren, weil ich glaube schon, dass Tafeln eine ganz wichtige Funktion auch jetzt gerade haben, um für diese Menschen eine Stimme zu erheben und zu sagen, nicht nur Firmen, nicht nur Unternehmen sind relevant, sondern auch die Menschen, die am Rande dieser Gesellschaft sind. Und da machen die Tafeln natürlich einen wichtigen Job, indem sie das jetzt auch zurückspiegeln, was mit den Menschen ist, denen es gerade jetzt besonders schlecht geht.
Es trifft am Ende, auch dieser Lockdown trifft am Ende immer die Schwächsten am härtesten. Sie haben von einem Rettungsschirm für diese Menschen gesprochen. Wie könnte der denn konkret aussehen, jetzt in dieser Situation oder dann zumindest dann, wenn dieser Lockdown irgendwann mal vorbei ist?
Also ich glaube, dass wir kurzfristig was machen können, indem wir Sozialleistungen erhöhen, kurzfristig. Da gibt es ja verschiedene Modelle, 100 Euro Sachen zu erhöhen, auch ALG II. Es gibt auch das Interesse, nachhaltig nach dieser Krise darüber nachzudenken, was ist wirklich sinnvoll, wie ist bedarfsgerechte Unterstützung anzupassen. Das sind alles Dinge, die wir besprechen müssen. Und es ist trotzdem auch wichtig, diese Organisationen, die natürlich auch Menschen Ressourcen schaffen. Also viele Leute sagen, ja, Leute gehen zur Tafel, das ist ja ein Problem. Ich sage, nee, das ist auch eine Ressource, dass Menschen zu der Tafel gehen, sich selber Lebensmittel holen, um ihren Geldbeutel zu entlasten, dass wir solche Organisationen, die ergänzen, was in unserer Gesellschaft an manchen Stellen fehlt, auch unterstützen. Nochmal, es gibt 62.000 Ehrenamtliche, die nicht nur rumklagen und sagen, wie schlimm das ist, Lebensmittelverschwendung und auf der anderen Seite Menschen, die zu wenig haben, sondern die beklagen das und trotzdem machen sie es auch gleichzeitig damit öffentlich, aber sie helfen auch. Und ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir diese Menschen, die sich jetzt für andere engagieren, auch im Blick haben, unterstützen. Das betrifft übrigens das gesamte Ehrenamt. Das ist eine riesen Herausforderung, wie wir mit dem Ehrenamt umgehen, wenn so eine Phase wie jetzt da ist, wo viele Angebote nicht mehr realisiert werden können.
Jochen Brühl war das, Vorstandsvorsitzender der Tafeln Deutschland. Herr Brühl, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
E avesse richiesto gli effettivi danni di guerra ai tedeschi.
Das ist der Komiker Tullio Solenghi in einem circa dreiminütigen Facebook-Video, das gerade in Italien ziemlich viral geht. Ich kann kein Italienisch, aber das Wort Tedeschi für Deutsche, das kommt offensichtlich ziemlich häufig vor. Jörg Seiselberg ist unser Korrespondent in Rom, jetzt in der Leitung. Jörg, du kannst logischerweise Italienisch. Worum dreht es sich genau? Was sagt er?
Also er sagt jetzt in der Passage, die wir gehört haben, dass den Tedeschi, also den Deutschen, nach dem Krieg ein Teil ihrer Schulden erlassen wurde und deswegen müsste jetzt eigentlich auch mehr Empathie auf Seiten der Tedeschi, der Deutschen, da sein, meint Tullio Solenghi, was die Hilfe für die Zeit nach der Corona-Krise anbelangt. Und da wollen die Italiener ja, dass Eurobonds eingeführt werden. Und die Tatsache, dass sich dort Berlin sträubt, das hat in Italien wirklich zu einer neuen antideutschen Stimmung geführt. Und dieses Video, das in der Tat 3 Minuten lang ist und sich wirklich so crescendomäßig zuspitzt mit wirklich sehr, sehr deftigen Ansagen Richtung Deutschland. Und die Schlusssequenz ist, dass der gute Tullio Solenghi dann sagt, ich bin froh, dass ich Italiener bin. Wir werden zwar als Faulenzer und auch als Mafiosi von den Deutschen bezeichnet, aber es ist mir lieber, Italiener zu sein, als ein hartherziger und arroganter Deutscher.
Und das ist tatsächlich so derzeit die allgemeine Stimmungslage in Italien. Hier die empathischen Italiener, dort die kaltherzigen, arroganten, in der Krise unsolidarischen Deutschen?
Ja, das ist die Punchline, wenn man so will, der Meldungen, der Schlagzeilen, der Diskussion, die stattfindet in den Medien, nicht nur den sozialen Medien, sondern auch im linearen Fernsehen. Es ist von Tullio Solenghi sehr, sehr zugespitzt, was wir da gehört haben. Aber es ist in dieser zugespitzten Form schon etwas, was meinem Gefühl nach die Stimmungslage trifft. Das ist ja ein bisschen schwierig im Moment, da wir uns nicht groß draußen bewegen dürfen, man mit wenig anderen Leuten in Kontakt kommt, schwer nachzuvollziehen. Aber in einer Bar zum Beispiel, da kriegt man am Morgen mit, was diskutiert wird an aktuellen Themen, auch mit welchem Zungenschlag. Jetzt, wenn man in die sozialen Medien schaut, aber auch im Fernsehen, in der politischen Debatte, auch in den Zeitungsartikeln, auch in seriösen Kommentaren, da merkt man schon, dass es hier eine Tendenz gibt, die ich so in den vergangenen Jahren in Italien noch nicht erlebt habe, wo genau dieses transportiert wird, die Deutschen sind hartherzig, die Deutschen sind arrogant, die Deutschen wollen uns nicht helfen.
Und es ist tatsächlich nur dieser Streit um die Eurobonds, um die Corona-Bonds, die ja auch bei uns geführt wird, das, was ja bei uns auch diskutiert wird, wo es wirklich zwei starke Fraktionen jeweils auf der einen, auf der anderen Seite gibt, ist es wirklich nur diese Geldfrage.
Ja, ist das, was schon der Auslöser der aktuellen Debatte ist. Das Land ist gebeutelt von der Coronavirus-Krise. Man hat Angst vor der Zukunft hier. Man sieht, dass die Wirtschaft da niederliegt, weiß, dass man so und so Schwierigkeiten hatte. Und ich glaube, dass die Sorge, wie es hinterher weitergeht, hier viele umtreibt und dass so ein grundlegender Wunsch da ist, in dieser Situation Hilfe von außen zu bekommen. Ich glaube, das ist, kann man nachvollziehen, und dieser Wunsch richtet sich nach Europa und damit nach Deutschland. Das wird häufig in Rom gleichgesetzt, Europa und Deutschland, weil Deutschland hier als der entscheidende Player, als die starke Figur wahrgenommen wird im europäischen Kontext, ohne die nichts geht. Und da jetzt dieses Signal gekommen ist, aus Deutschland keine Corona-Bonds, wird das in der Debatte so verarbeitet, dass sich das äußert in dieser antideutschen Stimmung. Das ist sicherlich auch ein bisschen, muss man dazu sagen, von den Spin-Doktoren rund um Ministerpräsident Conte, zumindest was jetzt die Debatten in den Zeitungen anbelangt, schon ein bisschen gelenkt worden. Die Diskussion, die es da offensichtlich gegeben hat in der Runde zwischen Merkel und Conte, ist hier auch in sehr zugespitzter Form in den Medien dann transportiert worden, sodass am Ende die Botschaft, die lassen uns im Stich, schon fast logisch war.
Conte war jetzt auch bei uns im deutschen Fernsehen in vielen Interviews zu Gast, gab auch eine Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einer ähnlichen Botschaft, natürlich wesentlich moderater vorgetragen. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt ja auch in Deutschland viele, die waren Eurobonds bzw. Corona-Bonds, wie sie jetzt in der Krise genannt werden. Die wären ja jetzt wirklich genau das richtige Zeichen im Sinne der Solidarität, sagen sie. Es wäre auch wirtschaftlich richtig, aber eben auch tatsächlich das Bekenntnis zur Einheit. Man hat so das Gefühl, wenn man jetzt diese Wut der Italiener hört auf die Deutschen, dass sie sich dagegen so sträuben, die haben da einen Punkt.
Ja, das ist etwas, was wirklich so von links nach rechts eigentlich eine große Einigkeit in der politischen Debatte hier schafft. Da gibt es keine politische Kraft, die da jetzt gegen ist. Alle sagen, das ist ein sinnvolles Argument. Das, was man immer wieder so ein bisschen, finde ich, als problematischen Punkt dann hat, wenn man Italiener, auch italienische Kollegen anspricht, die sagen, ja, das ist wichtig und wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr schlechte Europäer. Wenn man sagt, lass uns doch auch über andere Sachen diskutieren. Es gibt doch beispielsweise den europäischen Stabilitätsmechanismus. Da sind natürlich dann Kontrollmechanismen im Moment mit verbunden, aber das sind ja alles Sachen, die man in einer Diskussion, in einer konstruktiven Auseinandersetzung dann vielleicht so regeln könnte, dass es für beide Seiten sinnvoll ist. Vor allen Dingen auch, was mich ein bisschen wundert, an der Werbe, mit der Italien das jetzt betreibt, das ist meiner Einschätzung nach eigentlich vorhersehbar war, dass Italien mit dieser Forderung gegen die Wand rennt, weil das ja nichts Neues ist, sondern etwas ist, was seit Jahren diskutiert wird in der Europäischen Union und immer das Signal kam aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, nein, das können wir so nicht mitmachen, das ist für uns nicht politisch durchsetzbar, auch was dann ein Problem beim Verfassungsgericht eventuell damit verbunden wäre, das spielt alles eine Rolle. Und daher war ja auch nicht das Signal von Merkel, soweit ich die Informationen hier auch aus Botschaftskreisen habe, war nicht zu sagen, wir wollen euch jetzt nicht helfen, sondern wir suchen nach anderen Möglichkeiten. Aber die Italiener haben sich da sehr, sehr schnell drauf fixiert. Und da kommt so ein bisschen natürlich der Verdacht auf, dass sie jetzt eine Debatte, die es schon seit Jahren gibt, in dieser Situation, dieser besonderen Situation nutzen, um eine Sache, die sie bislang nicht durchkriegen konnten, jetzt quasi mit dem Druck der Krise im Rücken denn doch durchsetzen können. Und das ist natürlich etwas, was dann in Europa ja ganz selbstverständlich auch so ein bisschen zu einer schwierigen Diskussion
einfach. Gut, möglicherweise findet man, wie so häufig, am Ende in Europa dann doch andere Wege, berücksichtigt diesen sehr komplizierten Interessensausgleich zwischen 27 Staaten. Aber jetzt hat man ja sozusagen schon so eine breite Front in der Bevölkerung. Man hat die Bevölkerung mobilisiert in diesem Thema, auch gegen Deutschland, für die Corona-Bonds. Wird, egal welche Lösung man findet, die dann am Ende vielleicht nicht Corona-Bonds sein werden, wird die dann dauerhaft Schaden nehmen möglicherweise deswegen?
Also es ist schon ein bisschen schwierig. Also mein Eindruck ist auch so, dass im Umfeld des Ministerpräsidenten man viel dafür getan hat, hier die italienische Bevölkerung auf die Bäume zu jagen in dieser Debatte. Und dann ist es immer schwierig, die Leute da auch runterzuholen. Nichtsdestoweniger, wenn am Ende ein Kompromiss gefunden wird oder eine Lösung gefunden wird, die Italien Unterstützung garantiert. Da gehe ich von aus, dass diese Lösung gefunden wird, dass es auch einen Willen gibt von deutscher, holländischer Seite, diese Lösung zu finden, Italien dazu helfen. Das werden viele, viele Milliarden sein. Und das wird dann dazu beitragen, denke ich auch, diese Diskussion denn wieder ein bisschen abzudämpfen. Im Moment wird sie wirklich sehr, sehr heißblütig hier geführt. Das merkt man auch. Also schon gesagt, dass wir jetzt auch wenig draußen sein dürfen, aber wir gehen denn schon zu Interviews, auch in Zusammenarbeit mit dem Fernsehen, mit Producern raus und versuchen dort Interviews zu führen. Auch zum Thema Eurobonds haben wir das vor 2 Tagen gemacht. Und da ist es schon so, dass wirklich die man anspricht, dass man von denen, wenn das Stichwort Deutschland fällt, wenn das Stichwort Eurobonds fällt, dann gibt es eine Verhärtung und dann sind wirklich sehr, sehr viele auf dieser Linie, hey, ihr helft uns nicht, was soll denn das?
Apropos helfen, gutes Stichwort nochmal, du hast schon gesagt, die Leute sind auf die Bäume gejagt worden von der italienischen Regierung auch ein Stück weit, aber nichtsdestotrotz, die müssen sich ja auch erstmal auf die Bäume jagen lassen. Also es gibt ja auch immer Vorgeschichten. Bei uns zum Beispiel gab es am Anfang den Aufreger in den Anfangstagen der Corona-Krise, dass zum Beispiel das Exportverbot von Schutzmasken durch Jens Spahn natürlich von der einen Seite beklatscht wurde, aber von der anderen Seite eben auch sehr kritisch gesehen wurde, eben als Zeichen mangelnder europäischer Solidarität mit den Nachbarstaaten, die ja viel früher unter der Corona-Krise gelitten haben. War das Thema in Italien? Wurde das überhaupt wahrgenommen?
Ja, das war Thema und wurde in der Tat dann auch interpretiert in die Richtung, hey, da sind die Deutschen jetzt aber ein bisschen egoistisch. Das hat nicht diese Wucht, die die aktuelle Debatte um die Euro- bzw. Corona-Bonds hatte, aber das wurde schon wahrgenommen, wurde negativ registriert. Grundsätzlich spielt natürlich in der Debatte so ein bisschen natürlich auch die historische Beziehung zwischen den beiden Ländern eine Rolle, wobei ich jetzt gar nicht schauen will in die Zeit des Kriegs, Nachkriegszeit, europäischer Aufbau, sondern grundsätzlich so das psychologische Verhältnis zwischen beiden Ländern. Es gibt seit vielen Jahrzehnten dieser Spruch, an dem wirklich sehr, sehr, sehr viel dran ist, meiner Ansicht nach. Der lautet, wir Deutschen, wir lieben die Italiener, aber wir schätzen sie nicht. Und auf der anderen Seite, die Italiener schätzen uns, aber sie lieben uns nicht. Ich glaube, dass so ein bisschen davon sich auch in der aktuellen Debatte zeigt. Meinem Gefühl nach, meinem Eindruck nach aus den vergangenen Jahren ist es schon immer so, dass dieses Land Deutschland gegenüber auch ein Haufen an Minderwertigkeitskomplexen mit sich rumschleppt, die, finde ich, nicht immer unbedingt gerechtfertigt sind. Aber das trägt schon ein bisschen dazu bei, dass eine solche Debatte, wie wir sie jetzt im Moment erleben, eine solche Wucht bekommen kann, so Fahrt aufnehmen kann, wie wir das im Moment beobachten.
In Deutschland wird immer als Positivbeispiel darauf verwiesen, dass jetzt Patienten aus Italien und auch Frankreich in unsere Kliniken ausgeflogen werden, weil es hier noch genug Beatmungskapazitäten gibt. Kommt das in Italien an?
Es ist ein sehr guter Punkt, ein sehr gutes Thema, weil ich das wahnsinnig interessant finde, dass das kaum wahrgenommen wird. Die Leistung der Deutschen ist wirklich bemerkenswert. Da waren die Deutschen auch vor allen anderen europäischen Staaten dabei, sind, soweit ich weiß, immer noch die einzigen, die jetzt wirklich auch Leute zu sich holen, sie dort behandeln in der Intensivmedizin. Das ist eine Sache, die logistisch sehr, sehr aufwendig ist, auch sehr, sehr viel Geld kostet. Also da legt sich Deutschland schon wichtig wirklich rein, die diversen Bundesländer, die da beteiligt sind. Das war mal so eine Fußnote, dann tauchte als mit ein, zwei Bildern in der hiesigen Tagesschau auf, war in den Zeitungen mal eine Meldung oder auch ein Bild, aber kein Vergleich beispielsweise zu dem, was an Platz eingeräumt wurde für die albanische Hilfsaktion, die hier mit 30 Pflegern und Ärzten gekommen ist, was natürlich auch für ein Land wie Albanien aller Ehren wert ist. Aber nichtsdestoweniger war das ein deutliches Missverhältnis, das halt da war. Dafür habe ich ehrlich gesagt auch nicht so eine wirkliche Erklärung, warum man jetzt das, was von deutscher Seite da an Hilfe gekommen ist, warum man dem nicht die Wertschätzung entgegengebracht hat, die meiner Ansicht nach angemessen wäre. So ein bisschen hängt es auch damit zusammen, dass ein Teil dieser Aktion sich dann schon überlappte mit der Diskussion über die Eurobonds und dann war die Diskussionsmelodie, war klar, die Deutschen wollen uns nicht helfen, da spielte dann auch keine Rolle, dass jetzt über 70 Menschen hier aus Bergamo und anderen Städten, die in Lebensgefahr teilweise schweben, dass denen jetzt geholfen wird, dass die nach Deutschland gebracht wurde. Das wurde da dann überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
Es ist einfach immer noch kompliziert, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, unser Verhältnis mit unseren europäischen Nachbarn. Vielen Dank, Jörg Seiselberg in Rom.
Gerne.
In der Krise strafft sich die Parteiendemokratie. Alle beschäftigen sich gerade damit, wie man das Coronavirus schnellstmöglich eindämmen und die wirtschaftlichen Folgen bestmöglich abmildern kann. Nur die AfD beschäftigt sich mit sich selbst. Co-Parteichef Jörg Meuthen, der sich selbst zum gemäßigten Teil der Partei zählt, hat der rechtskonservativen Website Tichys Einblick ein Interview gegeben, in dem er die Spaltung der AfD anregt. In den völkischen, vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Flügel und in die normale AfD. Nadine Lindner ist unsere AfD-Expertin im Hauptstadtstudio und jetzt in der Leitung. Nadine, das klingt nach einem Erdbeben.
Ja, das kann man schon so sagen. Man könnte vielleicht auch Explosion sagen oder irgendwas anderes. Ende vom Lied ist, ich habe da wirklich ganz schön gestaunt, als ich das gelesen habe, weil alle kämpfen gegen Corona, nur die AfD kämpft mal wieder mit sich selbst und mit den alten Problemen, mit denen sie ja schon so oft zu tun hatte. Auslöser war eben dieses Interview, was du angesprochen hattest. Und das ist eigentlich ein bisschen lustig, weil das ist gestern am 1. April erschienen. Und es gab einige innerhalb der Partei, aber auch so ein paar Journalisten, die dann sich erstmal gefragt haben, ob das vielleicht ein April-Scherz ist, der so ein bisschen ausgeartet ist. Aber es war dann doch ernst. Und die Argumentation, die Jörg Meuthen da in diesem Interview vertritt, die geht folgendermaßen. Er sagt, die Vertreter des Flügels und die breite Mehrheit der Partei, die hätten stark auseinandergehende Vorstellungen, also zum Beispiel bei Wirtschaft oder auch bei der Frage, wie man es mit dem Markt hält. Der Flügel würde Stimmen kosten im bürgerlich-konservativen Wählermilieu. Also das heißt so, CDU, FDP-Wähler, die jetzt noch zögern, die würden halt abgeschreckt werden. Und diese wechselseitige Hemmung zwischen Flügel und dem Rest, das müsse überwunden werden. Und das Gleiche würde dann ja halt auch für die Leute um Björn Höcke gelten, die dann nicht mehr durch so Marktliberale wie Jörg Meuthen dann nicht mehr eingeschränkt wären. Was ich halt interessant finde, Jörg Meuthen beschreibt da also wieder genau diese Bruchlinie innerhalb der AfD, diese Bruchlinie im Markt, im Wirtschaftsverständnis, über die wir ja schon häufiger gesprochen haben bei diesen ganzen Renten- und Sozialthemen. Und das Interview ist gestern erschienen, explodiert und seitdem geht es ziemlich lustig zu in der AfD und die Telefone stehen dort auch nicht mehr still.
Also Jörg Meuthen will sozusagen den Flügel zur Bad Bank der AfD machen, um mal im Wirtschaftsjargon zu bleiben. Außerdem sagt er, hast du gerade gesagt, die AfD, also sein Teil der AfD, das ist die breite Mehrheit in der Partei. Dann gehe ich mal davon aus, dass Jörg Meuthen damit mit diesem Vorstoß doch einige Unterstützer finden kann.
Ja, über genau diese Formulierung bin ich natürlich auch gestolpert, weil man sich ja die ganze Zeit schon fragt, wie sehen sie eigentlich aus, die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der AfD. Und wenn man jetzt sich so ein bisschen umschaut, wer springt da Jörg Meuthen eigentlich bei? Das ist ziemlich übersichtlich. Also er selbst springt sich bei, hat sich jetzt nochmal verteidigt. Und dann gibt es noch so ein paar Einzelpersonen, die zu ihm stehen, die aber innerhalb der Partei formell ziemlich wenig Einfluss haben, weil sie zum Beispiel bei den letzten Bundesvorstandswahlen im Dezember gnadenlos aus dem Bundesvorstand rausgewählt wurden. Zum Beispiel Uwe Junge ist dabei, Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz. Der findet Meutens Vorstoß gut. Und ich habe heute Nachmittag mit Georg Pasterski gesprochen. Der ist Fraktionsvorsitzender in Berlin im Abgeordnetenhaus, war bis Dezember Parteivize, ist dann in Braunschweig wegen seiner Höcke-Kritik auch gnadenlos untergegangen. Und der sagt, naja, Meuthen hat schon recht.
Also zunächst mal muss ich sagen, wir dürfen uns natürlich keine Denkverbote auflegen, ganz im Gegenteil. Wir müssen schon offen darüber reden, wie wir die Partei in Zukunft aufstellen wollen. Denn letzten Endes ist ja so, wir wollen im nächsten Jahr erfolgreich sein bei den Wahlen 2021. Und da müssen wir auch ohne Tabus diskutieren können.
Ja, und man muss dazu wissen, Georg Pasterski hat ein Strategiepapier verfasst vor einiger Zeit, wo er beschrieben hat, dass der einzige Weg, wohin die AfD noch wachsen kann, wo sie ihre Wählerstimmenmaximierung praktizieren kann, das ist halt das sogenannte bürgerliche Milieu. Das sollte man vielleicht noch wissen dazu. Auf der anderen Seite formiert sich aber ziemlich großer Widerstand. Der Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, der hat sich jetzt eingeschaltet in die Debatte. Der hat das kritisiert, was Meuthen da vorhat. Der hat auf Facebook eine Erklärung abgegeben und hat gesagt, also das, was Meuthen vorhat, das ist töricht und verantwortungslos. Und mein Kollege in Thüringen, der Henry Bernhard, der konnte vorhin mit Stefan Brandner telefonieren, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen und auch enger Vertrauter von Björn Höcke.
Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass man über sowas in der Öffentlichkeit spekuliert. Es funktioniert nicht. Das ist die Arbeit des Gegners, uns aufspalten zu wollen.
Ja, also die Arbeit des Gegners, Spaltung. Und das ist jetzt die Konfliktlinie, die man sieht. Meuthen gegen den Flügel, Meuthen gegen den Rest. Und das Interessante ist halt, dass selbst einige Parteimitglieder sagen, ja, es gibt innerhalb der AfD so einen großen Block. Es gibt da den Flügel und dann gibt es halt quasi diese Marktradikalen um Jörg Meuthen und vielleicht noch so ein paar versprengte alternative Mitte-Leute. Aber es gibt auch so einen großen Block von AfD-Mitgliedern, die haben einfach überhaupt gar keine Lust, sich über diese ganzen Richtungsstreitigkeiten Gedanken zu machen. Die wollen schlicht und ergreifend ihre Ruhe haben. Die träumen also davon, dass es eine homogene Partei ist, eine einige Partei, so wie ja die AfD dann auch teilweise Vorstellungen von homogenen Gesellschaften hat oder einem homogenen Volkswillen. Das repliziert sich hier quasi dann in klein.
Erinnert irgendwie alles mal wieder an den AfD-Gründer Bernd Lucke, auch ein Marktradikaler, der eine neue Partei gründete, als ihm die AfD von Frauke Petry damals zu rechts wurde. Frauke Petry wiederum gründete dann auch eine neue Partei, als er die AfD dann von Meuthen und Co. ja, noch rechter wurde. Beide scheiterten und die AfD wurde immer stärker. Ist das jetzt der dritte zum Scheitern verdammte Versuch, Brandmauern einzuziehen, die diese Partei offenkundig ja nicht will nach rechts?
Ja, das ist natürlich die Frage, über die ich eigentlich auch im Moment die ganze Zeit grüble. Wo will Jörg Meuthen mit diesem Vorstoß eigentlich strategisch hin? Weil es war nicht abgesprochen innerhalb des Bundesvorstands. Die haben das alle aus den Zeitungen, aus den Agenturen, aus Social Media erfahren. Entsprechend sauer sind die auch alle. Und mich hat es auch überrascht, weil eigentlich gab es nämlich Ende März, 25. März, einen Erfolg für Meuthen. 11:1 ist die Entscheidung damals im Bundesvorstand ausgefallen, den Flügel aufzulösen. Nur Andreas Kalbitz hat damals dagegen gestimmt und der Flügel hat ja sogar nach außen selber auch eingewilligt, seine Aktivitäten einzustellen bzw. runterzufahren. Und warum macht er das? Das ist eine Frage, die ich heute einigen AfDlern gestellt habe. Die Antworten, die ich bekommen habe, waren jetzt alle nicht so richtig befriedigend. Ein Deutungsmuster, was ich gehört habe, ist, dass er das Meuthen durch den Erfolg, den er mit der Flügelauflösung hatte, übermütig geworden ist und jetzt so sein Platt überreizt. Das andere ist, dass Meuthen angeblich Spitzenkandidat in Baden-Württemberg werden will, 2021 zur Bundestagswahl und jetzt ja Aufmerksamkeit und so eine Welle erzeugen will. Aber beides finde ich nicht wirklich überzeugend und ich finde es auch so politisch handwerklich irgendwie schlecht gemacht.
Mhm. Verstehe ich. Was heißt das denn jetzt für Jörg Meuthen? Wird es für ihn eng und der Flügel, den es ja offiziell gar nicht mehr gibt oder gar nicht mehr geben soll, aber die Einstellung, die Leute, die da das Sagen hatten, die werden jetzt in der Partei wieder weiter gestärkt?
Ja, also ich glaube schon, dass es für Jörg Meuthen ziemlich eng wird. Und ich würde auch im Moment keine Wetten darauf eingehen, ob er das Ende des Jahres noch als Co-Parteivorsitzender erlebt. Und eigentlich, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen rekapituliert, so das letzte halbe Jahr, eigentlich stand Jörg Meuthen ganz gut da. 2019 im Dezember bei dem Parteitag in Braunschweig ist er mit einem ganz okayen Ergebnis von knapp 70% gewählt worden. Ist jetzt kein Bombenergebnis, aber so für AfD-Verhältnisse auch nicht schlecht. Und er bringt so einiges mit, was halt andere nicht können. Er kann relativ harmlos wirken und als Wirtschaftsprofessor diese Kompetenz ausstrahlen. Er ist fernsehtauglich, im Gegensatz zum neuen Co-Parteichef Tino Chrupalla, der da ja noch viel lernen muss. Aber ich habe mich schon länger gefragt, wie eigentlich Chrupalla und Meuthen so zusammen funktionieren, weil so richtig als Team treten sie nicht auf, treten selten gemeinsam auf. Und ich glaube schon, dass es für Meuthen eng wird. Ich habe dann heute noch mal mit Roland Hartwig telefoniert, der stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer, ist auch zuständig für alle Themen rund um den Verfassungsschutz. Und der hat mir zur Zukunft von Meuthen dann Folgendes gesagt.
Wie es mit Herrn Meuthen weitergeht, weiß ich nicht. Ich vermute, dass er sich einer durchaus heftigen parteiinternen Kritik stellen muss und das dann auch zu Recht. Ich vermute persönlich auch, dass er durch diese Aktion politisch an Gewicht in der Partei verliert.
Tja, also da kann man mal wirklich gespannt sein, wie es mit ihm weitergeht.
Das ist ja schon sehr deutlich. Die AfD bleibt ein gieriger Haufen, um mal einen ehemaligen Parteisprecher zu zitieren. Nadine, vielen Dank.
Bitte, bitte. Schöne Grüße nach Köln.
Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen Hörtipp mit auf den Weg geben, einen Podcast-Hörtipp. Sie kennen den Politik-Podcast möglicherweise aus unserem Hauptstadtstudio. Sehr guter Podcast. Der kommt heute allerdings nicht aus Berlin, sondern aus unserem Brüsseler Studio. Die Kollegen Peter Kapern, Bettina Klein und Paul Vorreiter sind ja auch gern gehörte Gäste hier in diesem Podcast. Heute befassen Sie sich in einer Extra-Folge mit der großen Frage, wie stark ist denn diese Spaltung wirklich, die jetzt in den letzten Wochen und Tagen sichtbar geworden ist, innerhalb der EU zwischen Süd und Nord, aber auch zwischen West und Ost? Hören Sie da mal rein, der Politik-Podcast heute aus Brüssel. Ich sage an dieser Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.